Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur dritten Folge des Schaubefehls. Heute mit einer etwas spezielleren Ausgabe, denn wir haben den Aufnahmeort heute mal gewechselt. Wenn ich wir sage, meine ich nicht nur mich, Matze, sondern auch André.
Wir haben das letzte Mal jetzt immer so gemacht, dass der andere seinen Namen selber gesagt hat. Ich wollte dich jetzt kurz verwirren. Ja, ich bin auch wieder da. Guten Tag.
Nee, ich bin sehr, sehr schnell, um sowas zu sagen.
Sehr, sehr schnell so. Im Podcast auf 4 Sekunden.
Das kannst du ja im Schnitt nochmal machen.
Ja, genau. Ich schneide es einfach raus, damit das eleganter wird.
Nee, du kannst die Pause einfach länger machen.
Genau. So 20 Sekunden. André. Ja, ich bin natürlich auch hier. Und wir sind heute hier bei Matze zu Hause in seiner neuen Butze.
Ja, umgezogen. Es ist immer noch alles. Es ist noch nicht alles fertig, aber ich
sag mal. Aber die Filme stehen schon, das Wichtigste.
Prioritäten. Ich sag mal, 80% sind jetzt durch. Es fehlt bei mir im Zimmer jetzt noch ein bisschen was, aber dann wohne ich endlich. Weil jetzt so die letzte Woche war doch eher anstrengend.
Ja, wenn man so zwischen den Stühlen hängt, sag ich mal. Zwischen den nicht befahrenen Stühlen. Ja, das nervt. Man fühlt sich, ich finde ja so, die Wohnung ist ja so, also bei mir ist es zumindest so die Wohnung ist ja so der Safe Habit, ne? So der sichere Hafen irgendwie. Und ich finde, wenn das einem so fehlt, oder wenn man weiß irgendwie, man muss jetzt irgendwie irgendwo raus und was Neues und so, wenn man nicht fertig wird oder nicht zu Potte kommt, das fühlt sich unsicher an.
Naja, ich konnte halt schon seit dem ersten Tag hier pennen, aber es war halt Plattenrost und Matratze.
Ja.
Und
nicht komfortabel.
Ah, doch, es ging tatsächlich. Es war doch erstaunlich entspannt. Aber es ist halt trotzdem so, ich lebe jetzt gerade noch aus Ikea-Tüten. Mal sehen, wann ich Zeit habe, weil man muss ja auch arbeiten, um mir einen Schrank zu kaufen. Das ist alles, es wird aber. Und ich finde auch unser Wohnzimmer zum Beispiel einfach unfassbar gemütlich jetzt.
Absolut, ja.
Und wer das, weiß nicht, bei mir bei Instagram oder bei Twitter gesehen hatte, also die Wände sehen klasse aus, auch so für unseren Podcast.
Ja, absolut. Also das Ambiente hier stimmt. Also hier stehen ungefähr, wir haben jetzt eben nochmal nachgezählt, weil ich es nicht glauben wollte. Also hier stehen so locker um die 1,6, 1,7, also 1700 Filme ungefähr.
Ja.
Ich wollte wirklich, also ich sah, es ist optisch täuscht es sehr. Weil man unterschätzt nämlich, wie viele, wir haben es extra, wie gesagt, nachgezählt, man unterschätzt, wie viele Blu-Rays in einen so eine Schrankreihe passen. Das sind nämlich hier zum Beispiel genau 64. Und wenn man das dann mal hochrechnet auf so, ja, allein in einem Schrank, oder mal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reihen, irgendwie 7, 8 Reihen, das ist schon eine ganze Menge Holz. Also, ja, dazu noch DVDs und noch natürlich ein paar Special Editions irgendwie. Ich habe schon hier die Akte Xbox. Akte Xbox. Das klingt so. Nein, Microsoft ist nicht so groß. die Akte Xbox. Da habe ich auch schon lange mit geliebäugelt, aber die kostet echt ziemlich viel Asche immer noch. Oder auch natürlich das Suspiria Lederbook, das rote steht hier auch rum. Ja, ein paar schöne Sachen. Die Battle Royale Box, ja.
Ja, und ja. Vor allen Dingen halt auch nicht nur Filme, sondern halt auch so ein bisschen was halt durch die Mitte dran kommt, halt Bücher und all so ein Spaß. Also es ist schon schön geworden.
Das auf jeden Fall. Ja, hab ich schon gesehen, diese Filmreihen, also diese Filmbuchreihe, Filme der 70er, Filme der 80er.
Habe ich schon mal reingeblättert, ist fantastisch.
Filme der 2000er kannte ich jetzt nicht. Was ist? Ist es eine Enzyklopädie oder ist es?
Ja, also zumindest einfach über sehr, sehr wichtige Streifen des Jahrzehnts einfach.
Das sind ganz schön dicke Bücher für ein paar wichtige Streifen.
Ja, nee, also ist schon ein Rundumschlag, auch international, halt nicht nur. Also auch französisches Kino und sowas mit drin.
Und aber selber drüber geschrieben oder quasi wirklich so, also jetzt überspitzt ausgedrückt aus IMDb eine Seite runter mit den Facts und fertig?
Also so ein bisschen. Ich kann es gerne mal rausholen. Ich gehe mal zum Regal.
Ja, jetzt gehst du mal zum Regal, nicht ich. Ja, kannst du einfach mal
überlegen. Vor allem, ich mag es auch, dass es kein Hardcover ist, sondern eher soft. Und hinten haben wir, das ist von Jürgen Müller, Filme der 70er aus dem Taschenverlag. Haben aber auch, glaube ich, sehr viel Kohle gekostet. Und da hast du hier hinten schon mal eine Übersicht, welche Filme drin sind, aus welchem Jahr und auch wunderschöne auf
beiden Seiten. Okay, mit auch mit großen Fotografien und so. Ah, okay, ja. Das ist natürlich ganz nice.
Aber hier habe ich jetzt einfach mal aufgeschlagen Nosferatu, Phantom der Nacht, mit Klaus Kinski halt das Remake, ja, wenn man das so nennen möchte. haben wir halt einfach einen kleinen Informationstext. Es gibt halt...
Ja, okay, das reicht mir ja schon allein, weil ich das wissen wollte, genau, weil also es ist, ihr seht es jetzt nicht natürlich, liebe Hörer, aber also es ist nicht eine Seite, sondern es sind mehrere Seiten zu einem Film mit Text, mit echt schönen Bildern aus dem Film, sehr hochwertig, also wow, okay. Von wem sind die? Wie heißt der?
Jürgen Müller. Als Herausgeber hat die alle gemacht.
Ja, also Jürgen Müller, Filme, die heißt einfach Filme der und dann die Jahreszahl. Also, Ich hab jetzt so drei Seiten gesehen, aber es sieht sehr hochwertig aus. Also ich glaube, wer da auf so Filmbücher steht, wo man mal ein bisschen Nachschlagewerk so hat, das sieht schon ganz gut aus.
Für die Letterboxd Watchlist wollte ich die nochmal durcharbeiten.
Ja, ich glaube, das kann man gebrauchen. Gibt's die auch noch zu mehr Jahren? Also geht's auch weiter zurück?
Weiß ich tatsächlich nicht. Das sind halt nicht meine, aber ich glaube eben, weil sie auch halt nicht günstig sind, dass wir da noch nicht mehr haben. Schauen wir mal, vielleicht...
Muss ich auch mal recherchieren, ob es da... Also wie weit die zurückgehen, würde mich interessieren. Auch gerade, ich meine gerade, also so 70er, 80er, 90er, jetzt 2000er, die jetzt da stehen, das ist natürlich auch das sind ja so, sag ich mal, so unsere Jahre noch, ne? Also wo man, oder zumindest, also du weniger, du kennst ja nicht mal 80er-Filme. Nein, aber das sind ja so die Jahre, wo wir uns bewegen, aber weiter zurück bin ich auch nicht mehr so bewandert, deswegen.
Ja, es gibt es. Das erste Buch ist, glaube ich, Filme der 20er und das frühe Kino.
Na krass, okay.
Lass mal gucken, was der Preis sagt. Das ist schon interessant. Ja, sind pro Band um die 50.
Ja, also, falls ihr noch Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, Ostergeschenke braucht, dann wünscht euch mal Filme der X-er Jahre von... Hast du wieder vergessen, wie heißt der Typ?
Jürgen Müller. Das ist der generischste deutsche Name.
Ich wollte gerade sagen, ist so der random Allmann-Name, so. Jürgen Müller, ja.
Nee, aber sehr, sehr schick. Auch in, wenn ich das, sehe ich das hier richtig, gibt es das als Taschenausgabe für 15, jetzt den zum Beispiel Film der 70er? Ja, das ist ja spannend.
Ah, also in kleiner Version dann. Ist die Frage, ob der genauso viel Inhalt hat, also ob die Seiten gleich sind oder ob dann irgendwie vielleicht die Fotos fehlen oder sowas.
Ja.
Oder?
Ja, also diese großen
Wälzer.
Dicken Softcover sind schon schick.
Ja.
Und gerade das 80er Buch ist unfassbar fett.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das dickste, ne? Wobei, also das ist fast gleich auch mit dem 2000er, finde ich. Die sind beide. Das 70er, 90er sind ein bisschen dünner.
Ja, das sind also wirklich, also da habe ich auf jeden Fall Bock nochmal. Ich habe mir ein Hochbett geholt, und mir darunter einen Stuhl gestellt, und sobald alles weggehangen ist, möchte ich mir so eine kleine Leseecke bauen. Ich glaube, das sind die perfekten Bücher, um mich einfach da hinzusetzen.
Ist ja voll geil, wenn du dir so unter dein Hochbett wirklich so eine, also richtig so mit Sessel, so wie und ein Teppich drunter, ja. Einen kleinen Whisky-Tisch.
Das ist tatsächlich im Grunde genommen die Idee.
So ein kleines Lesewohnzimmer unter dem Hochbett. Das sieht eigentlich ganz so geil aus.
Ja. Das ist meine Idee.
Ich habe Wohnzimmer unterm Bett.
Ich habe nicht das Geld dafür,
um mir jetzt
so einen Ohrensessel dahin zu hauen, ne? Aber
einfach mal, wenn Sperrmüll durch Hamburg fahren, vielleicht findest du zufällig irgendwo einen alten ausrangiert. Das sind die besten. Die riechen auch schon nach ledrigem Whisky.
Geil. Sehr schön. Ja. Kommen wir zu dem Film, die wir heute vorbereitet haben. Das sind zwei Stück an der Zahl. Irre.
Irre. Hatten wir noch nie.
Konzept der Sendung verstanden.
Ja. Das ist gut, dass du es auch verstanden hast.
Eigentlich schon ganz spannend, weil du mir einen deiner Lieblingsfilme gegeben hast und ich dir einen, den ich unfassbar schätze. Und jetzt auch beim Rewatch sozusagen in Vorbereitung hier doch auch wieder einfach für enorm gut befunden habe. Mhm. Und dementsprechend bin ich einfach mal gespannt, was du sagst. Fang doch mal an. Wie hat dir Confessions gefallen? Genau. Geständnisse oder was hast du erwartet?
Meiner war Confessions, Geständnisse. Witziger, gerade noch Fun Fact. Das Witzige war, als ich ihn gucken wollte, meinte ich halt zu meiner Freundin irgendwie so, ja, hier, ich hole jetzt meinen neuen Film für den Podcast hier, Confessions. Sie so, oh mein Gott, Confessions, der geilste Film. Und ich so, du kennst den? Ich so, ja, ich liebe den. Guck direkt mit. Also, ja.
Falscher Film.
Also war auch schon, hä?
Oder kannte sie den schon?
Ja, die kannte den schon.
Ah, okay.
Nee, es gab keinen Gag.
Ah. Ich dachte, weil es gibt halt einfach unfassbar viele Filme, wo Confessions und
so. Ja, nee, genau. Das war der Plot Twist gewesen, wenn sie den falschen gemeint hat. Nein, sie meinte, dass ich den, sie finden ihn selber sehr, sehr gut. Hat auch direkt mitgeguckt. Es ging um Confessions, aus dem Jahr 2010. Ein japanischer Film. Ich dachte nämlich erst, der wäre koreanisch, aber es ist ein japanischer Film.
Ja.
Von Tetsuya Nakashima, das ist nämlich der Regisseur, da kann ich jetzt einen Film, nämlich den der gemacht hat, das ist The World of Kanako.
Ach, der ist von dem.
Genau, das ist von ihm. Der war auch ziemlich gut, ein bisschen noch abstruser als der hier. Aber,
World of Kanako habe ich noch nicht gesehen, aber ich weiß halt, dass es halt so ein Splatterfest sein soll.
genau, Confessions. Was habe ich erwartet? Ich kannte den Film nur vom Namen. Hab immer wieder gelesen, gehört, was weiß ich, dass er ein sehr gutes, eine sehr gute Genre Umsetzung sein soll, eben, also eine sehr gute Bereicherung für das Genre. Asiatisches Kino mag ich ja sowieso, hatten wir ja auch schon das Thema.
Es ist mir auch mal aufgefallen, dass ich jetzt, eigentlich wollte ich dir nochmal irgendwie einen Asia-Film mitgeben, ja, und dann ist mir aufgefallen, nee, wir sollten doch mal vielleicht ein bisschen was anderes benutzen.
Ah ja, mein Gott, da kann man, also, ja, kann man doch zurückkommen. Also ich meine,
ja, ja,
ne, ich habe jetzt erst zweimal Carpenter jetzt auch mal, das ist ja passiert. So, finde ich jetzt aber nicht so schlimm eigentlich. Ja, jedenfalls, was habe ich erwartet? Ich wusste es eigentlich nicht so richtig. Also ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, was ich erwartet habe. Ich wusste immer nur, es geht um irgendwas mit einer Schule. Hm. Wenn ich bei Schule bin, war ich halt schon wieder mit der einen Kopfhälfte wieder so ein bisschen bei Battle Royale.
Hm.
Natürlich irgendwie, weil das liegt schon wieder so nahe. Die Asia, Schule, hast du nicht gesehen. Und ich wusste natürlich auch, dass es irgendwie ein Genrefilm ist. Also dachte ich irgendwie schon wieder so an Schule, Gewalt in der Schule. Ich wusste vorher nicht, worum es geht, also gar nicht.
Das ist auch besser so.
Genau, das sagtest du ja direkt, deswegen hast du mich ja gerügt, als ich mir in der letzten Folge direkt den Klappentext von der Blu-ray durchgelesen habe. Deswegen, also ich wusste es wirklich gar nicht, ich wusste, es geht um eine Schule. Und deswegen, also ich habe so ein bisschen so in Richtung Battle Royale gedacht, hatte aber auch mal wieder mal gelesen, auch so Richtung Old Boys, also sehr, vor allem, ja genau, also vor allem so von der Dramaturgie und ja, so den Wendungen. Ich wusste, dass der auf jeden Fall so mit Mindfucks und Überraschungen und Twists so ein bisschen spielt, so das, zumindest das, was ich immer so gelesen habe.
Mhm.
So, und das waren eigentlich im Grunde meine einzigen Erwartungen, weil ich wusste einfach nicht, was kommt, weil ich einfach von dem Film sonst echt nichts wusste. Und ich wollte natürlich, also das mache ich natürlich so selten, ich wollte jetzt nicht zu viel lesen, um mich da irgendwie nachher zu spoilern oder so. So. Also das waren so ein bisschen meine Erwartungen. Also ich hatte, war schon sehr, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessiert einfach sowieso an dem Film. Ja, jedenfalls habe ich ihn dann natürlich geschaut. Und erstmal war ich überrascht, dass der doch relativ kurz ist, auch relativ, irgendwie 100 Minuten ungefähr mit dem Dreh. Also es war egal, es war auch so ein Ding, vielleicht das noch zu den Erwartungen, ich hatte ein bisschen an so einen Überlänge-Film gedacht. Ich hatte irgendwie erwartet, dass der vielleicht einfach länger dauert.
So. Oldboy dauert ja auch so.
Genau, ich hatte so an so ein über 2-Stunden-Ding gedacht. Also ich fand ihn doch relativ knackig durcherzählt. Ja, wie fand ich ihn denn? Also im Endeffekt, ich will jetzt auch gar nicht zu viel verraten, weil das ist die Prämisse. Dazu vollkommen recht, umso weniger du weißt, umso besser.
Ich bin gespannt, wie wir da jetzt rumkommen.
Ja, also ich möchte jetzt natürlich ne, für die Zuhörer, die ich nicht kenne, also irgendwas müssen wir euch geben. Sagen wir mal so, es geht um einen. Es ist eine Mischung aus irgendwie eine Art Rachefilm. Also es geht um Rache. Aber eben nicht jetzt, sag ich mal, wie bei Oldboy, es geht wenig um physische Gewalt, es geht wenig um, also es gibt's schon, aber es ist nicht der Main-Plot, sag ich mal. Es geht weniger um physische Gewalt, es geht mehr um größtenteils psychologische Gewalt, psychologische Rache,
psychologische Kriegsführung
vielleicht sogar, tatsächlich gutes Wort dafür, um einen persönlichen Verlust zu rächen, sag ich mal. Das ist eigentlich... Das sollte man eigentlich schon so stehen lassen, finde ich.
Mhm.
So, das ist so die Grund.
Können wir bitte eigentlich irgendwie am Ende einen Spoiler-Part darüber machen, weil ich habe mega Bock da.
Müssen wir eigentlich, ne?
Tief reinzugehen.
Dann lass uns, okay, dann machen wir das wirklich hier. Also keine Angst, ihr verratet erstmal nichts. Dann lass uns am Ende quasi nach meiner Meinung machen wir einmal hier die Spoiler-Warnung.
Ja, du machst ja auch Shownotes. Also.
Genau, natürlich. Also kriegt ihr alles verlinkt, steht dann in den Shownotes beziehungsweise in den Kapitelmarken. Wo der Spoiler-Part kommt, sage ich auch noch dreimal hier, dann könnt ihr den skippen und dann ist alles gut. Übrigens auch danke nochmal, wir hatten auf Twitter, ich muss ganz kurz nochmal...
Von Enough Talk, ne?
Geh bitte?
Enough Talk Podcast.
Genau, Enough Talk Podcast hat uns ein umfangreiches Feedback gegeben. Vielen Dank gerade an der Stelle, weil mir fällt es gerade ein, weil er nämlich auch was zu den Kapitelmarken gesagt hat, nämlich, witzigerweise, er hat mich auch was aufmerksam gemacht, was ich selber nicht wusste, weil es in meinem Podcatcher so nicht angezeigt wurde. unsere Kapitelmarken waren in den Podcatchern tatsächlich wohl immer erst ab einer Stunde klickbar, weil das Zeitformat weil ich es falsch eingetragen hatte. Werde ich ab jetzt fixen, das witzigerweise ist aber jetzt in meinem, ich nutze Downcast, ist das nicht so. Da ist alles klickbar. Also es ist scheinbar Podcatcher-abhängig, aber ich werde es auf jeden Fall korrigieren. Vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle für dein umfangreiches, geiles Feedback an der Stelle. Also, wie gesagt, Spoiler-Part kommt dann gleich mit Markierung, dann könnt ihr direkt, wer den Film schon kennt, hören. Ansonsten könnt ihr den skippen.
Wir sitzen jetzt auch weit genug vom Mikro weg, um da nicht eben andauernd gegenzudotzen.
Ja, das, genau, das sowieso, aber nächstes Mal werden wir auch auf jeden Fall, ne, also wenn wir wieder an meinem Dot-Tisch sitzen, dann kommt ein Handtuch drunter. Genau, also jetzt aber zu Confessions. Also, wie fand ich den Film? Ich fand den Film erstmal ganz prinzipiell sehr, sehr gut. Er hat mich echt mitgenommen, echt überrascht, gerade weil ich nichts wusste. Er hat einen sehr krass langsamen Aufbau, der aber überhaupt mich gar nicht gestört hat, weil er so sich verschachtelt, also nicht erst verschachtelt, er baut sich so stufenweise auf, sodass du immer, er erzählt so ein bisschen in so Kapiteln. Und du willst immer auf jeden, also du bist direkt quasi nach der Eröffnung bist du schon so hooked. Du bleibst auf jeden Fall dran, weil du willst wissen, wie es ausgeht. Also egal, was dazwischen passiert, du willst auf jeden Fall den Outcome schon mal wissen, weil quasi der Aufbau schon so unfassbar krass ist.
Er hat eine sehr, sehr, sehr klare Drei-Akt-Struktur einfach.
Ja, schon, kann man so sagen,
Weil du da auch drei unterschiedliche einfach Erzählperspektiven einnimmst. Mhm. Und dementsprechend auch andere Informationen einfach bekommst. Und gerade beim zweiten Mal gucken ist mir aufgefallen, wie viel du eigentlich schon in den ersten Sekunden mitbekommst. Also ja, beim ersten Mal fand ich auch den Aufbau eher noch nicht mal langatmig, aber der...
Nicht behäbig.
Behäbig, ja. Aber gerade beim zweiten Mal sehen, wenn du weißt, was vorkommt, selbst dann ist dieser Anfang mit dieser Chaos-Klasse einfach schon so krass, und du siehst auch einfach, wie sie, während die Lehrerin, um die es letzten Endes geht, Yuko Moriguchi, je länger sie erzählt, wie mehr die Schüler und damit auch der Zuschauer einfach reingezogen werden in die Erzählung. Weil am Anfang bist du durch das ganze, durch dieses ganze Chaos, was du da in der Klasse hast, bist du einfach auch sehr desorientiert als Zuschauer.
Ja.
Und das überträgt sich einfach genau, diese Geisteszustände, die die Schüler haben, übertragen sich enorm gut auf den Zuschauer. Und das macht der Film durchweg, durch die 100 Minuten, die er läuft, macht er das die gesamte Zeit.
Ja, das stimmt. Glaube ich gerne. Also das muss ich auch nochmal testen. Ich habe jetzt natürlich nur einmal gesehen. Ich glaube auch, dass man auf andere Dinge nochmal achtet, dann, wenn man ihn einmal gesehen hat, natürlich schon mal. Wie gesagt, also er fängt wirklich sehr behäbig an, aber trotzdem sehr intensiv. Also er ist, du weißt am Anfang gar nicht erstmal, also dieser quasi der Film, ohne jetzt zu spoilern, der fängt einfach auch quasi mit einem sehr langen, mehr oder weniger Monolog an. Und du bist erstmal so, weil das hat so eine Erzählerperspektive, also gefühlt. Das ist, als ob du dir einfach erstmal eine Geschichte anhörst.
Ja.
Und du weißt erstmal gar nicht, was du davon halten sollst. Also du weißt erstmal nicht, was der Film von dir will. Aber der kommt dann eben nach den ersten 15 Minuten oder so, kommt er eben an so einen Punkt, wo halt der eiskalt klar wird, was hier Phase ist. So, und was jetzt erstmal hier so der Grund-Subplot überhaupt ist. Und das ist, dieser Moment ist halt unfassbar krass. Also da saß ich wirklich mit offenem Mund und dachte so, Alter, was ist hier los? So, das machst du jetzt nicht ernsthaft. Also das war schon ziemlich heftig. Und dann wechselt der Film auch erstmal komplett seine Perspektive, wie du sagst. Also er hat schon so Kapitel, aber trotzdem nicht ohne... Er ist nicht stringent. Er hat auch schon seine Abweichungen. Er hat noch seine Subplots so ein bisschen. Also er ist schon ein bisschen verschachtelt. Also er hat schon ein bisschen dieses natürlich typische japanische Storytelling. Ist nicht ganz gerade. Wobei man aber trotzdem sagen muss, man kann hier sehr gut folgen. Also
ja.
obwohl er schon auch mit ich sag mal in Anführungszeichen
Flashbacks sind ganz ganz viel.
Ja, Flashbacks drin. Und halt wie gesagt.
Ja.
Es kommt wirklich aufs Wort.
Ja. Versuch es zu umschreiben.
Plot Twists quasi. Also es gibt quasi Plot Twists, aber die sind nicht so krass. Also es ist jetzt kein Shyamalan-Plot Twist. Also der wird nicht so krass ausgespielt.
Es ist halt nichts, was die komplette Geschichte nochmal an
anderem Licht. Genau. Aber trotzdem haben sie diversen kleinen Wendungen und vor allem so, es sind eher Überraschungen. Es sind Dinge, die liegen quasi sogar mehr oder weniger vielleicht sogar auf der Hand, aber du kommst erstmal nicht drauf. Aber wenn sie sich dann präsentieren.
Hier wird gerade geklopft, gehämmert, ich weiß es nicht.
Ja, kann man machen, so abends um 21 Uhr. Na gut, nützt ja nichts. Danke, Nachbarn. Danke, jetzt habe ich den Faden verloren, du Arschloch. Schön.
Hey, also, vielleicht hört er uns.
Ja, hoffentlich. Also es sind mehr Überraschungen als Twists, und die sitzen halt jedes Mal. Der Film hat so, also der ist sowieso die ganze Zeit, wie gesagt, immer interessant, immer, du willst immer wissen, so wer, was, wie, wo, wann. Du bist immer interessiert dabei, der lässt sich keine Sekunde los, obwohl er, wie gesagt, auch echt langsame Momente hat. Aber wie gesagt, der hat so eine, dann diese paar Momente, die so richtig sitzen sollen, die erwischen dich auch eiskalt. Aber richtig. Also wirklich, da sind so ein paar Sachen drin dann eben, also auch gerade durch das Finale.
Gerade das ist, ne, halt so über.
Es ist halt irgendwie, es ist nicht mindblown, aber es ist einfach, du sitzt so wirklich da so fassungslos, fassungslos da so. Alter Falter. So, das war wirklich so, das hast du jetzt nicht gerade wirklich gemacht, Films. Also so die Momente hat der Film. Also ja, er ist gewalttätig, er hat seine Momente, aber es ist nie explizit, also es ist kein Splatterfilm.
Ich finde auch noch nicht mal gewalttätig,
naja, in dem Sinne. Er hat schon blutige Szenen, aber die sind trotzdem immer, die sind kurz und punktuell, und nicht ausufern und halt vor allem nicht selbstzweckhaft. Also sie dienen immer so dem Storyzweck und der, natürlich dem der Drastik, sag ich mal.
Ja, vor allen Dingen, es wird halt auch nicht explizit gezeigt, wenn du das jetzt zum Beispiel mit Snowpiercer vergleichst. Snowpiercer ist ein deutlich gewalthaltigerer Film.
Das stimmt. Also ich sage, er glorifiziert es nicht so krass, sondern er macht es eher dann als drastisches Mittel zum aktuellen Zweck, um diese Szene dann wirklich auch...
Und das wird ja auch immer durch die Figuren
motiviert. Wirken zu lassen, genau. Ich meine halt nur einfach, um zu sagen, so wem der Film gefallen könnte. Ne? Also der hat schon seine derben Momente irgendwie, aber er funktioniert hauptsächlich, die Härte kommt hauptsächlich über das Mindset, also das psychologische, wie sagst du, Kriegsführung vielleicht sogar, das ist natürlich das, was wirklich danach wirkt auch.
Und ein Thema, was halt auch ganz, ganz stark damit reinspielt, wenn man so Richtung Trigger Warning und sowas geht halt, Thema Mobbing ist richtig groß da drin.
Ja, das stimmt.
Und das ist, wird halt auch ultra fies ausgespielt, das teilweise. Ja. Also es ist.
Also diese Schüler, diese Klasse ist wirklich komplett. Das sind alles richtige Arschlöcher. Das sind richtig unliebsame Dreckskinder. So, es ist halt wirklich, das ist so. Und was da halt, also du musst, also passieren halt auch Dinge, die fühlen sich sehr greifbar an, wo man halt wirklich sagen kann, wenn sowas, ne, also sowas kann theoretisch halt einfach passieren.
Es ist einfach realistisch.
Es ist wirklich sehr real dargestellt. Und auch, wie du gerade sagst, dieses, wenn es eben um diese Klasse geht, wie chaotisch die sind und was da für eine Unruhe herrscht, so, das ist so, du bist selber schon genervt davon. Also fühlt sich, wenn du dich in die Perspektive von dieser Lehrerin reinversetzt, du bist mit ihr genervt von dieser absolut ungehobelten,
ja,
klasse.
Oder auch wenn es halt, wenn die Erzählperspektive wechselt und man dann den anderen Lehrer kennenlernt, auch da, wie du einfach weißt, okay, die verarschen den einfach gerade
die gesamte komplett Zeit. Weil er ist auch mal sehr, sehr geil gespielt, weil er genau die Fehler macht, die sie am Anfang anmerkt, so, dass man sie nicht machen soll als Lehrer, ne? Ja. Und er setzt sie halt komplett um, so. Das war auch schon ziemlich geil geschrieben. Ja, du hast halt dann, also du hast auch gar nicht so viele Sets tatsächlich, also du hast immer so deine im Wechsel so, deine 3, 4, 5 Sets irgendwie, in denen der sich komplett aufhält, also es ist gar nicht so, du weißt jetzt irgendwie, wenn es da und dahin geht, passiert auf jeden Fall jetzt wieder was Krasses, oder wenn es dahin geht, dann weißt du, jetzt wird quasi der Arc weitergeführt. Und das ist irgendwie ganz spannend, weil du immer so ein bisschen, du hast so leichtes Foreshadowing und dann sitzt du so also on the edge of your seat, sag ich mal, und willst jetzt, weißt du, okay, jetzt passiert wieder irgendwie, ne, jetzt erzähl mal seine Story weiter. Und das macht Spaß, sich so diese einzelnen Arcs dann nachher zusammen zu führen, so, wie er das halt zum Finale alles dann zusammen hinführt. Das macht halt wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, er hat kurze Laufzeit, trotzdem ist er natürlich wieder sehr, sehr eher behäbig erzählt, aber er ist so, ich finde das echt, wie er einen mitzieht, wie er einen echt an der Hand packt, so, und du willst auf jeden Fall wissen, was da jetzt am Ende der Phase ist.
Der
und
das ist, halt ist unfassbar intensiv.
Intensiv, genau, ja. Das ist echt der Hauptpunkt, ja.
Gerade auch durch Cinematografie und durch
er sieht, Musik. Das muss man auf jeden Fall sagen, er sieht fantastisch aus, also es ist jetzt kein, es gibt auch japanische Filme, die ja doch ein bisschen billigeren Look haben, auch gute Filme, die einfach das Budget vielleicht nicht hatten, dann ganz. Hier muss man wirklich sagen, der sieht gut aus. Der ist sehr
sättigt im Bild.
Der ist schön.
Nicht wirklich farbenfroh, was ja auch durchaus passt.
Genau, er ist sehr trist, genau, was zur Story und zur Stimmung passt. Aber er ist echt schön geschossen. Auch die Szenen, ja, ist jetzt kein Spoiler, die Szenen am Pool, ne, jetzt mal, diese Pool-Szenen, die es immer wieder gibt, weil sich da ein Großteil der Handlung abspielt. Das ist alles super schön geschossen, also sieht echt gut aus, der Film. Wirkt echt nicht, wirkt keinerweise billig. Und die Darsteller gehen auch total in Ordnung. Ich finde auch, so, also das Overacting ist sehr im Rahmen. Wenn es da ist, passt es sehr gut. So, ich sag jetzt mal einfach nur stichpunktartig so, ne, so durchdrehen und so batshit go crazy und so. Das machen sie dann extrem, aber so, also das überspitzen sie dann richtig, das passt aber auch. Aber sonst fand ich den sehr angenehm ruhig, auch von den Charakteren her. Also die überzeichnen sich nicht so stark.
Es ist halt deutlich mehr das, wie man vielleicht sich halt so ein japanisches Ding vorstellt. Halt deutlich introvertierter, deutlich, außer jetzt, man halt ist in der Klasse deutlich geordneter einfach.
Ja, so geordnet, also ja, die Klasse ist nicht geordnet, aber ja, die Charaktere für sich. Nee, stimmt. Also ist, ich finde, du hast halt nicht diesen typischen japanischen. Wir sind jetzt, hier steht eine Kamera, jetzt müssen wir alle einmal am Rad drehen, so, sondern es ist wirklich sehr, ja, wie gesagt, realistisch, eher zurückhaltend erzählt. Das mochte ich auch total gern. Weil das hier nicht gepasst hätte. Also wenn da nur ein Hauch, sag ich mal, so ein Hauch, ich möchte nicht sagen Comic-Relief, aber du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Wenn da so ein Hauch Battle Royale drin wäre, diese Überzeichnung, das passte, weil es bei Battle Royale natürlich, weil es einfach diesen also die Prämisse schon hergibt, ne?
Ich finde es so schön, wenn du Battle Royale sagst, das Video auf die Box da zeigst.
Ja, ist so schön. genau, das hat er eben nicht, sondern er macht das wirklich sehr greifbar. Und das ist aber auch wichtig eben genau für diese Story, für diese Geschichte, die er erzählt, weil die sehr nahe geht, weil es um Familie geht, weil es da um Persönliches geht, weil es da, wie gesagt, um persönliche Verluste geht und sowas. Und weil er da so ruhig bleibt, das fand ich sehr krass. Und wie gesagt, der zieht dich komplett rein, der nimmt dich mit. Wie gesagt, 2-3 Mal ist mir echt der Atem stehen geblieben, weil ich das so krass fand, was da gerade abgeht. Und diese kleinen Momente macht er nicht mehr aus. Die setzen so das i-Tüpfelchen drauf. Aber der lässt sich halt echt nicht mehr gehen, so bis zum Ende. Und wie gesagt, nach dem Finale war bei mir alles vorbei. Und das war echt nice, weil ein Film war nochmal, also es klingt jetzt wieder so überspitzt, aber ich meine, wie viele Filme hast du halt noch, die das so richtig schaffen? Und das fand ich, war nochmal so einer für mich. Das hat mich echt mitgenommen. So.
Also würdest du sagen, gutes Ding.
Wenn man, also jetzt quasi zum Fazit, wenn man gerade, also natürlich muss man auf Asia-Kino trotzdem ein bisschen stehen, das ist kein amerikanischer Film, das merkt man an allen Ecken und Enden, also man muss Asia-Kino mögen, aber ja, wenn man einfach Bock hat auf einen psychologischen Thriller mit ein paar What-the-fuck-Momenten, einer sehr tristen und teilweise auch sehr, wirklich sehr traurigen Stimmung, also muss dafür auch ein bisschen so in der Stimmung sein, natürlich auch um jetzt zu gucken, so, da muss man echt schon Bock drauf haben.
Das ist jetzt kein Requiem for a Dream, der dich so komplett niedermacht.
Nein, also er hat noch so einen leichten, so einen
Unterhaltungskniff.
Da. Genau, der ist auf jeden Fall da. Also er ist jetzt kein, er macht dich jetzt nicht 3 Tage, zieht er dich jetzt runter, sondern es ist eher so ein, ich sage, es ist eher what the fuck, es ist eher so, Alter, so, wow, so, also es ist eher so erstaunt darüber, was er hier erzählt. Aber er ist schon wieder trotzdem, die Grundstory ist natürlich schon, natürlich ist es traurig, aber es ist, ja. Aber der Film, wie sagst du richtig, er zieht jetzt nicht runter, aber er nimmt dich einfach mit, das ist ein Film, der nachwirkt, also da denkst du auch noch ein paar Tage dran, also bei mir war es auf jeden Fall zumindest so, und ja, wie gesagt, schönes Pacing, schöne Bilder, und einfach sehr eindringlich. Und wenn man da Bock drauf hat, von mir auf jeden Fall einen ganz fetten Daumen nach oben. Ja.
Das bin ich gerade überlegen. Wir haben das jetzt eigentlich sehr, sehr gut umschifft mit den ganzen Spoilern.
Tatsächlich besser, als ich erwartet hätte.
Ja, es gibt, wie gesagt, der Film lebt halt sehr, sehr krass davon, dass bestimmte Storywendungen einfach stattfinden und man sie auch stattfinden lassen muss. Und gerade beim ersten Mal ist es so, oh, was? Ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal keinen Bock, erstmal ein bisschen Milch zu trinken. Aber es ist halt, ja, also wie du schon sagtest eigentlich, darauf zielt der Film nicht, sondern der Film, es ist halt kein Shyamalan, der halt nur wissen möchte, okay, was ist jetzt hier der Twist, was ist das Besondere an der Story?
Ja.
Sondern der hat seine 3 Akte, die er hat, die erzählt er sehr, sehr gut durch, aus halt diesen verschiedenen Erzählperspektiven. Du hast so ein paar Einschübe, wenn ich so an die Mutter von dem einen Jungen denke zum Beispiel, die eher, ja, sie ist halt da und man bekommt durch ihre Augen schon ein bisschen mehr mit, wie das alles vielleicht für Außenstehende wirkt. Hätte es nicht gebraucht, hat aber funktioniert. Aber wie gesagt, er ist auch nur 100 Minuten und ich bin ja eh ein Fan davon, der sagt, dass man Filme doch lieber eher kurz halten soll, wenn man nichts zu erzählen hat. Und ja, ich bin auch jetzt einfach immer noch sehr, sehr geflasht und der Film wird sich auf jeden Fall vielleicht jetzt noch so 2-3 Mal gucken, weil Mitbewohnerin kennt ihn auch nicht, bin ich der Meinung. Da freue ich mich auf jeden Fall, ihn den mal zu zeigen. Ich glaube, der wird sich tatsächlich irgendwo im Upper Echelon meiner Filme einsortieren.
Ja.
Also es ist ein einfach sehr, 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 sehr starker Streifen.
Ja, kann man einfach so stehen lassen. Das ist einfach ein guter Film, ja.
Nice. Weißt du, was auch ein guter Film ist?
Wollt ihr jetzt noch Spoilerpart machen oder nicht?
Lass mal weg. Also, ja? Ich meine, wir haben es gut gemacht, oder? Also, schreibt es uns in die Kommentare.
Ich sag mal so, ja, okay, lassen wir es weg, weil wir wollten ja eigentlich generell hier nicht spoilern. Ich sag mal so, hätten wir es jetzt wirklich nicht geschafft, also hätten wir es jetzt hier abgestammelt und hätten es nicht geschafft, den Film zu bewerten, ohne zu spoilern, hätten wir es gemacht, aber ich fand, das war jetzt doch überraschenderweise doch ganz rund. Dann lassen wir es lieber erstmal so stehen. Wieder, guckt euch lieber an. Also wenn ihr jetzt Bock drauf habt, guckt euch an, dann das ist wertvoller, als wenn wir jetzt hier drüber quatschen.
Die DVD ist sogar einigermaßen günstig zu schießen. Die Blu-ray hat jetzt ein bisschen mehr Kohle gekostet, wofür ein Film, der aus 2000 ist, wenn ich mich nicht komplett irre.
Ja, aber ich glaube, das liegt dann daran, wirklich daran, ich glaube, der ist out of print, wird ja nicht mehr gepresst.
Weiß ich nicht. Die Blu-ray ist die. Also es war jetzt kein Sammlerwert oder sowas, es war ein normaler Blu-ray-Preis, aber trotzdem ist es halt für einen Film aus, na doch, 2010 meinte ich ja, also Dekade später, hey, trotzdem für einen 8 Jahre alten Film immer noch 15, 16 Euro hinlangen.
Ja, aber das kann auf, aber ja, kann am Label auch liegen. Kann am Label, Asia Kino, die kosten ja meistens vielleicht mal ein bisschen mehr. Ja,
ist halt also auch. Ist halt Nische.
Aber, 15 Euro ist er wert.
Ja.
15 Euro ist er wert, ganz im Ernst. Also, das würde ich auch zahlen.
Und das ist auch ein Film, den man sich ungesehen gerne mal in die Sammlung stellen kann, weil er ist gut.
Ja, also muss ich auch noch, auf jeden Fall. Also, ich werde mir auch dann
mal schauen. Ja! mehr Platz, den du rumschieben musst.
Ja, mehr Platz, den ich rumschieben muss, genau. Weil ich immer noch nicht mein automatisiertes Regalsystem habe, von dem ich letztes Mal erzählt.
Würdest du den dann unter C wie Confessions oder unter G wie Geständnis einsortieren? Oder unter K wie Kokoako, den Originaltitel?
G wie guter Film. Nee, ich glaube...
Ey, sortieren! Einfach nach Qualität der Filme.
Ja,
genau. Das Regal.
K wie Kacke, nee. Ich habe ja die Blu-ray zu Hause vergessen. Was steht auf dem
ich Seiten? Geständnisse, Confessions.
Also ich mach's generell so, dass ich nach dem sortiere, was auf dem Sidelay steht, damit es halt im Regal stimmt. Das Einzige, wo ich das mal nicht gemacht habe, ist, glaube ich, es war irgendein Film in einer Reihe. Natürlich, Tanz der Teufel, Evil Dead. Hm. Evil Dead 1 und 2 und dann halt Tanz Dead und dann Armee der Finsternis. Ja. Die stehen halt hintereinander, ohne dass es stimmt, aber das ist halt wegen Kontinuität natürlich.
Das ist auch das Einzige, was mich hier jetzt an der Sortierung ein bisschen nervt, die Reihen stehen nicht zusammen. Aber, naja, das ist dann dem Sortiersicht.
Achso, ja, das haben wir gar nicht erzählt, ne? Also hier wird noch richtig sortiert. Also hier ist, hier wird Sortieren noch ernst genommen. Hier stehen nämlich die Filme nach Erscheinungsjahr.
Also Veröffentlichungsdatum des...
Nee, wirklich, also tatsächlich Veröffentlichungsdatum des Films sortiert. Also ich sitze hier umringt von der aufwendigst sortierten Filmsammlung der Welt wahrscheinlich. Das heißt, wenn du jetzt also einen Film...
Ich darf mir keinen 40er-Jahre-Film kaufen.
Das geht noch. Da ist noch relativ viel Platz, glaube ich, nach Metropolis. Aber ich sag mal, wenn jetzt easy peasy mal so einen Film von 96 oder sagen wir mal von 2002 kaufst, hast du ein Problem.
Dann, ich umschiff das einfach, indem ich mir keine Filme kaufe.
Ja, Antje muss das machen. Also deine Mitbewohner muss das machen. Wenn die sich einen Film von 2002 nochmal kauft, dann wirst hier, aber dann muss eine Schubkarre anrollen und so räumen, würde ich sagen.
Ja. Das war auch super, weil wir irgendwann festgestellt haben, dass sie hat ihre Filme erstmal einsortiert, und dann kam meine dazu und wir hatten halt nicht so viele Überschneidungen wie gedacht. Und dann musste tatsächlich ihre Bibi und Tina-Sammlung in ihr Schlafzimmer reichen, damit wir genügend Regalplatz haben.
Ja, Zu Recht.
Ich würde es einfach sehr, sehr lustig finden, weil teilweise sind hier auch einfach so Sachen, wo oben brutalster Splatter-Spaß steht und daneben steht dann irgendwie so eine Schweighöfer-Komödie oder sowas.
Ja gut, das ist, ja. Also aufgrund, also du sagst ja gerade, die Reihen stehen nicht zusammen. Das wäre, glaube ich, schon mein Grund, warum ich das nicht machen würde. Also ich glaube, es würde mich mega nerven, wenn ich jetzt so irgendwie halt, ja, keine Ahnung.
Ich habe auch das Asia... Das
liegt weit auseinander.
Die Asia-Kino-Ecke habe ich ja übernommen.
Ja.
Da habe ich das auch eher nach Ghibli rein und.
Ja, stimmt, die Asia ist ja aussortiert, die Asia-Ecke. Ich überlege gerade, bei welcher Reihe liegen die Filme selber auseinander?
Ja, reicht ja schon, wenn du Maze Runner oder sowas hast. Wo jedes Jahr ein Film kommt. Dann hast du aber, also wir haben halt hier sehr, sehr viele Filme aus den letzten 5 Jahren, würde ich mal so sagen. Und da hast du dann einfach eine ganze Barrage an Filmen dazwischen.
Ja, stimmt.
Oder auch die Marvels halt schon.
Ja, okay, ja, nee, also ja, egal. Egal was, auf jeden Fall würde es mich, glaube ich, nerven, wenn ich dann so eins und aber waren jetzt zwei, dann gehst du es mir rein.
Ja.
Naja,
aber dafür, hat man Apps heutzutage.
Nee, du weißt ja, ich sortiere nach Alphabet, ist auch nicht viel besser.
Mhm.
Denn, ich habe mir einen Film C gekauft. Rutsch, rutsch, rutsch. Naja, jedenfalls. Confessions, Daumen hoch. Also von mir, Asia-Kino, geil. Zieht euch rein. Wenn ihr japanische Filme nicht mögt, lasst es sein. Jetzt kommen wir zu deinem Film.
Ja, ich habe die Überleitung schon versucht vorhin. Mächte des Wahnsinns im Originaltitel In the Mouth of Madness von John Carpenter. Das zweite Mal, dass du mir jetzt da mitgegeben hast. Was habe ich erwartet? Du hattest mich ja vorbereitet schon so ein bisschen auf dieses ganze Lovecraft meets King Ding.
Genau, das war ja so der Grundstock,
ja.
So, ja.
Und ich habe auch schon, also ich habe, das kann ich dir gerne mal zeigen, ich habe eine sehr, sehr schöne Lovecraft-Edition hier. Ich habe es geschafft, glaube ich, 2 Geschichten erst zu lesen. Mehr kenne ich halt.
Hast du das Dickel, das mit dem...
Ja, das wo Cthulhu vorne drauf gedruckt ist in Gold, was so ein bisschen aussieht wie so ein Lederbuch.
Ah, nee, okay, den Rest habe ich nicht.
Ah, okay, das zeige ich dir gleich mal. Das ist ganz schick eigentlich. Und ich finde dieses ganze Elders-Ding finde ich halt sehr, sehr spannend.
Mhm.
Deswegen, es gibt halt relativ wenig, was ausnahmsweise von den Büchern so ein bisschen in diesen Bereich geht, finde ich. Also so Buch, also jetzt mal Film und auch Videospiele. Es gibt es schon und ich glaube, das wird auch immer sehr, sehr gefeiert, aber es gibt es halt nicht häufig, habe ich das Gefühl. Und
ja, du hast halt oft halt einfach nur so die Idee, also diese Idee des unbekannten Grauens, so, das ist ja halt immer diese Lovecraft-Anleihe, ne? Das Angst vom Unbekannten, das ist ja so sein Grundsatz.
Ja.
Du hast immer wieder so quasi Ideen davon, aber halt nicht ausgeführt, so die das große Ganze dahinter, das ist meistens nicht drin daneben, ja.
Und gerade wenn man dann dazu recherchiert, kommt der Film halt durchaus häufig vor. Ich fand's sehr spannend, mal vorher so zu gucken, weil zum Beispiel, weil ich die IMDb hier gerade auf habe, da hat er nur 7,2 und Metascore hat er einen 53er Wert. Also wird extrem kontrovers aufgenommen. Das ist auch das, was man immer davon hört. Ja, das war so ein bisschen meine Erwartung. Ich war einfach sehr gespannt, weil wir wissen ja, John Carpenter hat coole Filme gemacht, aber auch Klapperschlange oder auch Sie leben fand ich ja okay. Und Ghost of Mars halt, ne? Den habe ich immer noch nicht gesagt.
Ich sag's immer wieder, der Film ist wirklich kacke, aber ich habe ihn im Regal. Weil er ist irgendwie so ein kleines Guilty Pleasure, weil der ist so dumm. Dämonen auf dem Mars mit Metal Soundtrack ist so. Das ist purer, man kann jetzt
2000
rum um die Ecke.
Das Early 2000.
Das ist Movie. Irgendwie so, das irgendwie fand ich ihn damals irgendwie witzig.
Ich habe mir neulich wieder Doom angeguckt. Ich glaube, das fällt so in die gleiche Schiene.
Ja, ey, Ego-Shooter-Szene, ne? War damals zumindest
was. Damals war die super cool und jetzt beim erneuten Gucken ist mir aufgefallen, ey, so geil war die eigentlich gar nicht. der Film hatte mich eigentlich schon seit der ersten Sekunde, weil der kommt aus den 90ern, aus 94 ist der Film und ich dachte schon so, ach ja, hier schon wieder im Grunde genommen, weil der Film auch mit Sinti-Klängen eröffnet und du hast halt die Titeleinblendung mit den Namen und so weiter und so fort. Dann geht es aber ultra schnell darin über, dass man schon ein Bild hat, also man sieht dann Druckerpressen durchlaufen und dann switch halt dieses Sinti-Mucke langsam zu so einem richtig krassen Metal-Riff und so weiter und so fort. Das fand ich eigentlich relativ clever, dieses, vor allen Dingen, weil ich jetzt halt von Carpenter von den 80ern, von Anfang der 80er in die 90er gesprungen bin. Einfach diese Transition für mich persönlich hat einfach sehr gut funktioniert. Und gerade dieses Intro ist halt, du hast da diese Heavy-Metal-Klänge und du weißt, okay, ey, jetzt gleich geht's los. Und dann geht es in diesem Film ja darum, dass ein Versicherungsvertreter, das ist, glaube ich, ne, gespielt von Sam Neill, der hat auch einen sehr, sehr lustigen Namen, wie ich fand. Die reden sich andauernd in diesem Film mit Nachnamen an. Das fand ich ganz merkwürdig. Das ist genauso wie bei Mary Poppins. Da wird Mary Poppins immer mit vollem Namen genannt, falls du dich noch dran erinnerst. Das ist auch merkwürdig.
Ja, stimmt. Das ist, ja, genau. Ja, immer Mary Poppins. Mary Poppins.
Was machen Sie da, Mary Poppins?
Ja.
Hör auf, nämlich Mary oder Mrs. Poppins.
Ja, genau.
Naja.
Also, ist, wenn er rumkommen würde, ne? So, ja. Wie geht's dir mal zu Hause?
Furchtbar. Sam Neill spielt John Trent. Ein Versicherungsagenten, der dafür sorgen soll, dass irgendwelche Betrüger auffliegen. Ob der denn glaubt, dass dann halt da Versicherung nicht gezahlt wird und so weiter und so fort. Allerdings fängt der Film ein bisschen anders an, denn wir erfahren schon ganz, ganz am Anfang, dass er in die Klapse kommt. Und der Film heißt Die Mächte des Wahnsinns. Irgendwie wird es ja wohl darum gehen. Und der kommt da zu einem Verlag, die Bücher von Sutter Kane, ein unfassbar geiler Name,
finde ich auch, ja.
Vertreiben, die so schon irgendwie so einen merkwürdigen Einfluss auf ihre Leser hat. Weil das wird auch gesagt von der Gehilfin, die er damit bekommt, Linda Stiles, die auch mal Stiles!
Das ist auch so ein typischer Sekretärinnen-Name, ne? Wie aus den 90ern.
Wobei der Film hat einen sehr krassen 80er Kleidungsstil.
Ja, ich finde sowieso, er sieht eher aus wie ein 80er Film.
Ja, von der Technik jetzt ja nicht, also er sieht schon gut aus.
Nee, ich meine jetzt halt so, also ja, Kleidung und überhaupt das Setting.
Ja.
Also da hat er sich schon wieder so auf seine, so eher so in seine, ja, seine alten Zeiten bedacht, so, so was der Look and Feel angeht, ja.
Und die sagt halt, dass diese Bücher halt einen bestimmten, ja, Effekt einfach auf ihre Leser haben, vor allen Dingen halt an irgendwie Desorientierung und so weiter und so fort. Und das Problem an der gesamten Geschichte ist, Sutter Kane ist verschwunden. Und John Trent soll ihn finden, und weil sie halt eine Versicherungskohle dafür haben möchten, etc. pp. Es fängt da schon an, dass Sam Neill als John Trent anfängt, die Bücher von Sutter Kane zu lesen, und ab da fängt der Film halt an, so ein bisschen Lynch-esque zu werden. Halt sehr entrückte Szenen, wo du weißt, okay, es ist jetzt nicht wirklich real.
Oder doch.
Aber trotzdem, also es ist dieser typische PR-Sprech, die Grenze zwischen Realität und Wahnsinn verschwimmt immer mehr. Letzten Endes findet Trent heraus, dass über eine, auch so ein Ding, ey, ich zerschneide mal diese Buchcover und dann ist es eine Karte.
Okay. Nicht zu viel Spoiler.
Ja, aber das ist in den ersten 20 Minuten.
Ja, nicht eher ersten 15, ja.
Ja, eben. Und dann fährt er mit Linda Stiles nach Hobbs End, einem Ort aus einem Buch von Sutter Kane, weil sie vermuten ihn da. Und dann shit goes crazy, würde ich mal sagen. Ich habe den Film sehr, sehr ins Herz geschlossen. Einfach erstmal dafür. Ich weiß ja nicht, inwieweit. Ich versuch's mal umzuschreiben. Es gibt die Prämisse, was es jetzt mit dem ganzen, mit dieser ganzen Situation so auf sich hat, was das Besondere an bestimmten Figuren ist, etc. pp. Das gibt es ja auch in anderen Medien, zum Beispiel einer Serie über zwei Brüder. Ich lasse es dabei mal. Die haben einen ähnlichen Kniff ein bis zweimal, und ich, das ist halt so genau die Art von Meta, noch nicht mal Mindfuck, aber einfach so ein Gespür dafür zu haben, was das eigene Medium ausmacht und was eigentlich jetzt daran irgendwie spannend ist. Mhm. Und gerade die Idee ist halt so abgedreht, dass es eigentlich wieder geil ist. Und dementsprechend, da hatte mich der Film halt schon. Und das war einfach nur so nice. Dann, du hattest beim letzten Mal gesagt, dass das ein Horrorfilm ist. Und ich verstehe, warum der da eingeordnet wird. Ich empfand ihn aber nie als jetzt wirklich als Horror, sondern es ist schon eher gerade zu Beginn gediegener Grusel. Halt genau dieses Lynch-eske, dass du eher so unsicher bist, okay, was ist hier jetzt los? Warum passieren Dinge, wie sie passieren, etc. pp. Gerade am Anfang sind mir so ein paar Sachen im Kopf geblieben, die ich jetzt, wenn ich den Film mir mit Sicherheit noch mal ein zweites Mal anschauen werde, wo ich die da einfach besser dann verstehe. Mhm. Thema Polizist in der Back Alley und so weiter und so fort.
Ja, also ganz kurz reingegrätscht. Also die gerade diese Szenen, uns will's verraten, die sind, glaube ich, wirklich einfach nur da, um abzufucken. Das sind einfache Mindfuck-Szenen. Die haben jetzt keine größere Bedeutung.
Auch nicht für die späteren Story-Verlauf.
Nee. Das sind einfach kurze Szenen, um erstmal schon mal klar, relativ früh klar zu machen, da stimmt was ganz und gar nicht so.
Ja, okay. Weil das finde ich bei solchen Filmen halt immer cool, dass die dann, wenn du sie dann noch ein zweites Mal siehst, dass es da halt schon eigentlich deutlich mehr vom Plot preisgibt, wenn du weißt, worum es geht. Mhm. Schade, dass es da nicht so ist, aber tut ja nichts zur Sache, dass es trotzdem auf Englisch
unsettling ist. Also müsste ich das komplett vertun. Also wenn da, also gerade der Polizist auf der Back Alley da, das hat keinen tieferen Sinn. Das ist wirklich einfach nur, ne, das hat ja auch diese, es kommt ja zu diesen Wiederholungsszenen, wo du quasi dieselben Szenen immer wieder erlebst und halt, ne, und dann jedes Mal quasi so, was zum Hell. Also das ist wirklich Foreshadowing auf so das, was da kommen mag. So, das ist ein reiner Selbstzweck in dem Moment. Einfach nur, um den Zuschauer erstmal zu verwirren und abzufucken schon mal so ein bisschen.
Ja. Und ja, je weiter der Film halt vorangeht, desto abstruser wird die Situation. Und ich fand halt gerade die Unterhaltung zwischen Trent und Stiles halt durchaus spannend, wenn es halt darum geht, okay, was ist jetzt Realität und was ist Fiktion? Mhm. Das ist jetzt nicht philosophischer Diskurs, 6. Semester, aber es ist halt schon durchaus, es sind halt spannende Unterhaltungen.
Es werden interessante Fragen aufgeworfen, sag ich mal, finde ich.
Eben. Dann je weiter der Film vorangeht, desto mehr kommt so dieses Merkwürdige. Man bekommt immer mehr mit aus Hobbs End.
Könnte auch so ein Stadtname aus dem King-Buch sein, finde ich.
Ja, eben. Es ist halt, ich habe sehr, sehr gelacht, weil es liegt neben Maine. Mhm. Der Not ist sehr, sehr, sehr offensichtlich.
Ja, natürlich.
Die Figur des Sutter Kane, gespielt von Jürgen Prochnow, war für die 90er war das ein sweeter Dude, also selbst dafür, dass er älter war, wird immer wichtiger und dann, wenn es halt zu diesem Lovecraftian Horror, wenn der da Einzug erhält, ist es halt einfach nur noch absurd. Und ich war echt verwundert, wie lange Trent gedacht hat, das ist alles nur gefaked. Weil.
Ja, fand ich halt auch. Also finde ich immer wieder, ich wäre früher gesnappt, sag ich mal so.
Also das mit dem Bild ist halt super krass. Das ist
krass, ja.
Auch unfassbar geil, wenn es dann, ich sag mal, die letzte Metamorphose gemacht hat und es blitzt und du siehst hinter der Kirche auf dem Bild ist halt irgendwas noch. Das sieht so gut aus. Dann, ich sehe halt tatsächlich da krass diese Lynch-Verbindungen. Vor allen Dingen.
Ja, tatsächlich, tatsächlich ist mir das nie so aufgefallen oder ist mir nie in den Sinn gekommen, aber du hast ja sehr früh eben schon gesagt, dass du es sehr Lynch-esque fandest und eigentlich hast du schon recht, ja. Also auch gerade natürlich, das hätte mir ja früher auch eigentlich mal auffallen müssen. Gerade die Szenen mit, ich sag mal so ohne Spoiler, mit dem Fahrrad und Zimmer und.
Ja, genau. Und das ist halt, sie fahren halt über Landstraße und, ey, es könnte auch aus Lost Highway sein.
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich schon Lost Highway Vibe.
Fehlt der Rammstein-Soundtrack, aber.
Ja, aber du hast tatsächlich recht, das ist mir nie so in den Sinn gekommen. Der hat schon seine Lynch-Momente, da hast du vollkommen recht, das stimmt.
Und dann eben auch, wann war Twin Peaks? War Anfang der 90er?
Ja.
Gerade eben, wenn es dann halt zu Sutter Kane's Writing Room kommt, hat mich extrem krass. Jetzt nicht vom Stil, weil es ist halt bei Carpenter alles ein bisschen abgefuckter und schleimiger. Aber es durch dieses gefühlte extra Dimensionsding könnte es auch irgendwie die die schwarze Hütte. Könnte es aus Twin Peaks einfach sein. Yes, und ich bin großer Twin Peaks Fan. Also ist mega gut gewesen. Ich mochte auch einfach Sam Neill ist einfach ein Unf. Ich mag den so gerne.
Das geht mir genauso. Das ist auch nochmal ein Pluspunkt, halt auch gerade. Ja, ich mag Sam Neill richtig gern. Das ist ein super Schauspieler für mich.
Vielleicht auch trotz oder wegen Jurassic Park 3.
3?
Was? Ich fand den als Kind Jurassic Park 3 irgendwie ganz geil.
Ja, 3 ist besser auf jeden Fall als 2 und auch als Jurassic World. Ja, ja, auf jeden Fall. Also er macht das auch echt, ich meine, er macht das auch echt gut. Er passt auch voll rein. Das ist voll seine Rolle.
Und er trägt ja auch einfach den Film komplett. Und das macht er auch. Also gerade da in den 90ern hat er einfach... Der fällt für mich immer in so eine ähnliche Kerbe wie Clive Owen. Das sind einfach Leute, wenn da ein Film mit denen ist, dann mag ich den einfach sehen.
Ja, nee, ist ja voll. Ist ja auch... Ist ja auch nichts gegen einzuwenden.
Und
was sagst du auch jetzt ohne Spoiler, aber einfach nur so mal Daumen hoch, Daumen runter mäßig. Wie fandst du das Ende, also die Auflösung quasi?
Mega, weil es wird ja genau darauf hingearbeitet.
Ja.
Und es, ich meine, es ist halt, es wird immer gesagt und du selbst, also ich hatte als Zuschauer nie das Gefühl, das ist jetzt nicht es ist nicht die Realität, was da jetzt passiert.
Mhm.
Sondern ich hatte immer nur das Gefühl, okay, ja, es ist so.
Mhm.
Also alles, was die Figuren sagen, ist wahr.
Mhm.
Und dementsprechend war ich vom Ende nicht überrascht, aber ich fand es mega clever.
Ja, ich habe, es ist Mai, ich habe wieder Allergie, also falls ich ein bisschen öfter niesen sollte in diesem Podcast, nicht wundern.
Ich fand es einfach mega
clever. Er hat ja auch so ein, also nicht genau vergleichbar, aber er hat so einen leichten Sixth Sense-Moment auch in dem, im Ende so ein bisschen.
Wie gesagt, ich.
Aber nicht so Plot-Twist-mäßig, aber so ein bisschen so leichten Ansatz davon.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja, aber ja, jedenfalls auch damals halt beim ersten Watch damals mega geflasht vom Ende gewesen. Also, ja.
Es ist halt einfach nur, ich saß hier wirklich mit einem fetten, breiten Grinsen und dachte mir so, fuck yeah, ey. Und dass der Film auch darauf endet.
Ja, ja, genau.
Und einfach so sagt, ja, tja.
Ist ja jetzt so, ne?
Ja, dann ist das jetzt so.
Muss ich so hinnehmen.
Und auch das Creature-Design.
Ja, mega.
Generell die Ideen mit zum Beispiel der... Das war... Es ist so offensichtlich, dass das passiert. Aber die Hotelfrau einfach wo gesagt wird, ach, das ist doch so eine so nette alte Dame. Wem soll die denn was zu Leide tun?
Ja.
Und das ist doof. Es ist einfach cool. Und halt... Ich glaube, also die Lovecraft-Einleihen, es sind sehr viele Tentakel dazwischen.
Ja, 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 klar, das, also deswegen sage ich es halt. Also das ist nicht zu leugnen. Da hat er sich
schon... I've seen enough hentai.
Ja, klar, da hat er sich schon ordentlich bedient. Aber es ist gut bedient halt.
Ja, ja, eben.
Im positiven Sinne.
Ich kann tatsächlich einfach nicht verstehen, warum der so kontrovers aufgenommen wird. Ich habe mir jetzt noch nicht keine extra anderen Stimmen durchgelesen von Leuten, die den Film nicht mögen.
Er ist, glaube ich, schon ein ganzes Stück weit, das liegt aber auch vielleicht auch wieder am Genre, oder er ist schon auch wieder so ein Liebhaberfilm, so ein bisschen. Natürlich musst du darauf stehen. Du musst Bock haben auf diese Vibes, dieses King, ja, von mir aus auch Lyncheske. Ja, das ist schon nicht was für jeden, glaube ich, das stimmt schon. Also, ich weiß es
nicht. Ja, aber selbst dann hätte ich doch gedacht, dass der Film eine größere Zuschauerschaft abholen kann. Wenn wir jetzt halt zum Beispiel, ich kann auch gerne mal auf Metascore gehen oder auf Rotten Tomatoes. Ist das schon bei Rotten Tomatoes gelistet? Wahrscheinlich. Weil da kann man ja mal gucken, was so Kritiker und Fans sagen. Weil das würde mich schon interessieren. Mund des Wahnsinns. Ich finde halt den englischen Titel auch super lustig.
The Mark of Madness?
Ja. Wie man, also der Mächte des Wahnsinns wäre hier schon eine gute Übersetzung. Ja, wenn du halt guckst, Tomato Meter 51% und Audience Score
73%.
Das ist halt schon, ja.
Mixed.
Ja. Auch wenn du halt so teilweise siehst, wenn er die Sachen gelesen hat oder sowas, wie das dann, wie einfach die Gesichter von Leuten verschmelzen. Der ist halt, technisch ist das halt schon, wenn man jetzt zum Beispiel an das Fahrrad denkt, es ist eine Maske einfach.
Ja, ja, natürlich.
Das war sehr offensichtlich.
Also was ich mir vorstellen könnte, warum der vielleicht so ein bisschen Mixed kriegt, also es liegt vielleicht auch daran, wann du ihn siehst natürlich, ob du ihn jetzt früher gesehen hast oder jetzt wie du es zum ersten Mal siehst.
Ja.
Vielleicht liegt es daran, dass er so ein 90er-Ding war, aber halt versucht hat, kein 90er zu sein. Vielleicht war das vielleicht auch so ein Stück weit, weil er halt auch sehr, wie du sagst, weil er vom Look and Feel auch schon nicht so ein 90er sein möchte, obwohl er da gedreht wurde. Vielleicht ist es so ein Ding so. Ich weiß es nicht wirklich. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass das ein Liebhaberfilm ist in großen Stücken. Du musst da wirklich auf das Thema Bock haben, du musst auf diese Welt Bock haben und diese Idee. ja, ich kann es schlecht, sagen, für mich ist er wirklich, ich liebe den Film, also das habe ich jetzt schon gesagt, letztes Mal auch schon, es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich weiß es nicht.
Bei Metascore ist die einzige User Review negative auf Französisch. Das ist sehr ärgerlich. Aber der hat nur eingegeben. Ja. Du bist halt scheiße.
Kann ich nicht ernst nehmen.
Nee, auf gar keinen Fall. Nee, also auch von mir fetten Daumen nach oben. Und der hat tatsächlich das Potenzial, auch in meine Lieblingsfilme mit reinzukommen. Also alles richtig gemacht.
Sehr gut.
Mega nice. Ja, kommen wir dann zur Vergabe der nächsten Filme. Wenn du jetzt nichts mehr zu Mächte des Wahnsinns.
Mächte des Wahnsinns. Hast du? Nee. Wir sind, glaube ich, schon wieder durch für heute. Ja, also wir haben mal zwei Daumen nach oben. Ich bin echt gespannt, weil wir uns endlich mal. Die Leute wahrscheinlich sitzen da draußen schon. Jetzt geht endlich mal Scheißdreck. Wir wollen euch kämpfen.
Ich habe tatsächlich jetzt, wo ich. Ich musste ja auf Möbel warten, weil ich war ja hier und ich musste nicht arbeiten. Das heißt, ja, so zwischen 7 und 21 Uhr sind wir da. Daumen hoch.
Ja, ich gucke ja mal 8 Filme.
Richtig.
Ja.
Da habe ich so ein bisschen was nachgeholt für den Schaubefehl. Einfach Filme, die ich lange nicht mehr gesehen habe und die ich dir eigentlich mal mitgeben wollte. Den einen, den werde ich mir aufsparen, weil das kommt vielleicht bei der 10. Folge oder sowas, weil es ist sehr, sehr, also ich bin gespannt. Aber was ich dabei entdeckt habe, auch beim Aussortieren meiner Filme, ist ein Film, den habe ich bei Letterboxd gelockt. Ich hole ihn mal, ich habe es schon mal vorbereitet.
Ja, ich habe da schon was vorbereitet. Der Alfred Biolek der Filme hat schon was vorbereitet.
Ja, ich habe da nämlich...
Oh, das ist ein DVD.
Ja, das ist eine DVD und das ist eine sehr spezielle DVD, denn das war die erste, die ich mir für meine Sammlung damals gekauft habe, als ich angefangen habe mit Sammeln. Denn der war auf irgendeinem Blu-ray-Magazin oder sowas, was ich mir mal am Flughafen mitgenommen habe, war der sehr, sehr gut besprochen. Und ich habe den jetzt wieder gesehen. Warum lachst du?
Zitat hinten drauf, das ist mega dumm. Also erstmal, es geht um Fairplay. Ich kenne den Film tatsächlich überhaupt nicht. Spiel ohne Regeln.
Magst du mal das Cover beschreiben, weil das ist.
Das war total klar, musste ja kommen.
Ich wusste das gar nicht, dass ich
wusste das gar nicht.
Nein, ich hatte den Film gar nicht mehr auf dem Schirm. Und dann halt beim Aussortieren, warte mal,
das ist ein schlechter Sportfilm. Ja, also wie ich schon im ersten Podcast gesagt habe, ich hasse Sportfilme, was ist eigentlich ein Sportfilm? Das ist ein Tennisfilm, richtig? Oder ist es Squash? Nee,
ist Tennis. Also, das, was sie gerade auf dem Cover spielen, ist Squash.
Ja, da ist noch mehr drin, ne? Das sind das hinten klettern sie. Das finde ich gut. Ich kletter ja auch ab und zu, wenn ich Zeit habe.
Fairplay ist ein französischer Film. Und es geht
um. Ich habe keine Hosen auf dem Cover.
Ja, wie gesagt, freue dich drauf.
Das ist ein Porno.
Ja, deswegen Fairplay.
Französischer Sportporno.
Es gibt verschiedene Sportarten und was ich dir jetzt schon mal mitgebe mit diesem Film. Versuch gerade am Anfang dir die Namen zu merken. Denn der Film, gerade die erste Hälfte, ist sehr redselig. Es sind eigentlich vor allen Dingen in der ersten Hälfte nur Dialoge.
Mhm.
Und da muss man schon aufpassen, um die zweite Hälfte richtig, richtig genießen zu können.
Mhm.
Denn der Sport, das, was du nämlich meintest, wenn der Sport im Hintergrund ist, ist das alles okay. Vielmehr ist es ein Film, der ein ähnliches, beziehungsweise ein Thema mit Confessions gemein hat. Auch wenn es in einem anderen Umfeld stattfindet. Aber das wird auch, glaube ich, wenn du mal das Cover umdrehst, ich glaube, das steht da sogar oben, also auf dem Cover vorne drauf. Das steht dann, man sieht halt...
Ah ja, schon verschiedene Sachen.
Ja.
So ganz durchsichtig.
Ich mag das Cover auch sehr, sehr gerne einfach.
Ja, okay, verstehe, Mobbing und so. Ne?
Ja. Ja, genau, gerade dieses Mobbing-Ding. Wie gesagt, ich habe den damals einfach nur, weil...
Also er ist ab 16, also ein reiner Sportfilm kann es schon mal nicht sein, ne? Also, nee, aber jetzt muss ich sagen, warum ich gelacht habe, das ist richtig geil. Da ist ein Zitat hinten drauf, ein Pressezitat von Variety.com. Ich habe heute einen krassen Sprachfehler.
Heute?
Und zwar schreibt die Variety viel energiegeladener als die meisten französischen Mainstream-Filme. Schon mal eine super Aussage. Und dann, jetzt kommt das Beste, das ist halt so eine Aussage, da kannst du auch draufschreiben, Wurst mit Brot. Ein Muss für Fans der Darsteller. Das klingt schon so. Also wenn du die magst, die Darsteller, dann kannst du den gucken, aber sonst lässt es besser sein.
Da muss ich auch sagen. Wobei, eine der Darstellerinnen?
Die hat einen Oscar gewonnen. Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard.
Die kennt man vielleicht aus Inception zum Beispiel, oder ich glaube, der Oscar war für La Vie en Rose.
La Vie en Rose, genau.
Also.
Und Ausnahmetalent Benoit Magimel von Die Klavierspieler.
Ah ja. Es ist halt ein französischer.
Also wie gesagt, er muss wie Fenster darstellen. Das ist geil. Diese Zitate, die eigentlich nichts sagen. Nein, aber ich bin sehr gespannt. Ich werde hier unten, ach, steht so mal, Genre Thriller. Wenn der Genre Sport stehen würde, wäre ich jetzt besorgt.
Es ist halt, wie gesagt, es ist ein sehr.
Also Dialog. Magst du den oder magst
ich
du
mag den sehr, ich mag den ziemlich gerne.
Aber du wolltest ihn aussortieren?
Nee.
Achso, okay. Ich hatte, das war dein Müllhaufen.
Quasi. Nee, den habe ich da versteckt, damit ich schneller rankomme und nicht zum Regal gehen muss. Und der lag hier und wir haben den nicht einsortiert. Und da dachte ich mir, ach komm, den kannst du ja, ich wollte dir den eh irgendwann mal mitgeben. Okay. Und gerade jetzt beim zweiten Mal habe ich ihn bei Letterboxd nochmal gelockt und ihn nochmal sogar aufgewertet, weil er mir beim zweiten Mal besser gefallen hat.
Ja. Na gut. Fair Play dann in der nächsten Episode von mir. So, und jetzt kriegst du das von mir. Ich stelle mir gerade das Bier ab, ohne Krach zu machen. Denn es wird nochmal asiatisch beim nächsten Mal, auf Matzes Seite diesmal.
Ah, jetzt bin ich mal im Buch. Ja! Nice. Ein fettes Steelbook.
Ein wirklich sehr, sehr fettes Steelbook.
Von Ryohei Kitamura. Ich habe einfach nur beim Durchscrollen bin ich über diesen Film gestolpert, weil der hat noch irgendeinen anderen, glaube ich, ziemlich heftigen Splatterfilm in letzter Zeit gemacht.
Ich muss gerade gucken. Also hast du den Titel jetzt schon gesagt eigentlich?
Versus.
Ach, Versus, ja, wahrscheinlich. Versus, ja, ja, ja.
Und der Spaß an der gesamten Geschichte ist,
2000.
Ich kannte das Cover irgendwoher und ich wusste nicht mehr woher. Und dann waren wir bei der Aufnahme der zweiten Folge bei dir. Und ich lasse ja den Blick dann über diese DVD-Regal streifen und das steht halt da. Und so, ach, daher kanntest du das Cover.
Genau, also der hat relativ viel gemacht, genau. Also einen wusste ich, genau. Der hat nämlich Midnight Meat Train gemacht.
Ah, okay.
Den hat er gemacht. Der hat aber auch No One Lives gemacht.
Mhm.
Genau, also es waren zwei etwas jüngere, letzten Zeit heftigere Filme. Und der hat jetzt nämlich auch den Dings gemacht. Den habe ich aber nicht gesehen, denn der hatte gerade seinen neuen Film auf dem Fantasy-Filmfest laufen. Auf den Nights, wo ich jetzt gerade am Wochenende auch war. Aufnahmedatum hier gerade, 7. Mai. Und zwar hat er Downrange gemacht.
Ach ja, genau, darüber bin ich da hingekommen.
Ein Film, der wohl irgendwie, ich glaube, das ist jetzt zumindest... Strange and Sets and Road of the... Ja, genau. Der spielt nur an einem Auto. Ruck. Also Leute bleiben im Auto liegen und dann passieren Dinge und der Film spielt nur an diesem Auto. Das ist quasi ein Kammerspiel an einem ein Autokammerspiel. Hat sehr, sehr, sehr durchschnittliche Kritiken bekommen, teilweise wirklich auch sehr schlechte. Deswegen habe ich ihn ausgelassen auf dem Filmfest. Ja, hol ich mal zu Hause irgendwann sicherlich nach. Aber ja, genau. Also das ist sein aktuelles Downrange.
Witzigerweise, ich weiß von Versus nicht unbedingt viel mehr, außer es wird gekämpft und es gibt viel Blut.
Der Film ist im Grunde alles, was asiatische Filme ausmacht. Also geil. Asiatische Genrefilme.
Geil.
Völlig durch. Du kommst überhaupt nicht mit aufgrund irgendwie verschiedener Zeitebenen und Zeitreisen und plötzlich gibt's irgendwie Zombies, aber auch Schwertkämpfer und Zeitportale und das ist alles ganz abgefuckt. Aber ich finde ihn sehr gut. Ich habe ihn auch jetzt länger nicht gesehen, tatsächlich.
Ich habe ja auch vorher, bevor ich jetzt als Recherche betrieben habe, habe ich davon nie was gehört. Also,
ist ein typischer, das war so ein typischer, als ich damals angefangen habe, Filme zu sammeln, so eben, es war so um 2000 rum. Damals war das eben dieser typische, ja, der neue gewalttätige Film, eben so ein typischer, den musst du haben, wenn du auf gewalttätige Filme stehst.
Wow.
Wobei er jetzt, aber das ist nämlich das Ding, er ist gar nicht so, er ist nicht stumpf oder so. Er hat echt eine Story, er hat auch wirklich teilweise, er hat rührende Momente, es gibt sogar quasi Beziehung und Liebe. Es ist eigentlich alles, ist wirklich alles drin. Der Film ist, der hat alle, bedient irgendwie alle Genres. Es ist ein riesen Clash.
Ich hab ihn mal hier aufgemacht.
Er dauert auch ein bisschen länger, genau. Er dauert 130 Minuten, also er dauert auch ein bisschen länger. Ja, ich bin sehr gespannt, was du sagen wirst.
Es ist halt so eine
Tim. Ich mag den sehr.
Das ist so eine Timbox, die ich hier gerade aufgemacht habe. Da ist einfach eine normale DVD-Hülle drin. Habe ich erstmal gelacht. Mit einem Booklet und, große Vorbilder, kleine Budgets. Das ist eine der Überschriften.
Ja, also tatsächlich, ich bin gespannt, was du zu den Effekten sagen wirst.
Schwerter, Zombies und Kanonen.
Ja, siehst du, Bock. Ja, das ist, er könnte, ich weiß, das, ich wollte gerade sagen, es könnte auch ein Anime sein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der nicht sogar auf einer Manga-Vorlage basiert. Das kannst du vielleicht mal recherchieren, einfach.
Werde ich dann.
Ja.
Zur nächsten
Folge. Es würde passen, weil der hat diese typischen, völlig überzeichnet, alles völlig übertrieben. Bin sehr gespannt, was du sagen wirst. Ich mag den sehr gerne. Bin ich sehr gespannt.
Ja, dann, wir müssen uns ein wenig auf Scheiße geben.
Ja, ich glaube auch. Also ja, ich bin mal gespannt hier. Ne? Also deiner Potenzial zumindest nicht mal eine Top-Wertung von mir zu kriegen, aber mal gucken.
Ja, aber gerade weil...
Ich meine, der Podcast hier, es geht ja nicht darum, dass wir uns ärgern. Es geht ja auch darum, dass wir uns...
Also ein bisschen...
Es wird doch genug Scheiße kommen, da bin ich mir ziemlich sicher bei uns beiden. Aber es geht ja nun mal auch darauf, quasi dem jeweils anderen auch gute Wissenslücken einfach zu füllen. Das ist ja auch nun mal ein Grund, dass wir das hier gemacht haben.
Ja.
Also, und wie gesagt, ich glaube,
mit dem einen gehen wir jetzt tatsächlich einfach auch auf eine sehr, 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 sehr nischige Schiene.
Genau, also ich glaube, das sind beides Filme. Also potenziell in der Episode, jetzt hatten wir zwei Filme, wo es, glaube ich, da waren wir uns jeweils, glaube ich, halt jetzt sicher, dass das Filme sind, die der andere doch mögen wird, weil es auch Filme sind, die wir beide doch sehr als sehr gut einstufen, generell als Film, nicht nur vom Geschmack her, sondern einfach sind gute Filme.
Ja.
Hier sind es, glaube ich, eher jeweils, würde ich mal so einschätzen, persönliche Geschmäcker, die aber nicht jeder erfüllen muss.
Ja,
das ist. Deswegen glaube ich, das könnte interessant werden.
Spannungsfeld ist erhöht. Das, ja. Ich bin gespannt.
Dito. Dann, glaube ich, kommen wir zum Ende. Wie immer am Ende nochmal der Hinweis, ne, iTunes und so, ihr wisst Bescheid. Gerne bewerten, wenn ihr iTunes-User seid. Witzigerweise, wir haben ja natürlich unsere Website lustige Statistiken. Momentan ist es noch so, die meisten hören über iOS, also die meisten kommen über iTunes. Das heißt, ihr seid gefragt. Tatsächlich aber die zweitgrößte Zielgruppe, die hört direkt über den Browser. Das fand ich ganz witzig, also direkt über den Blog, über das Audio, ne, Plugin quasi. Nur zur Info, falls ihr jetzt gerade wieder über den Browser hört, und ihr wisst es vielleicht nicht, ich setze auch nochmal was per Social Media ab für euch. Es gibt Programme und Apps, wo ihr Podcasts hören könnt. Nur falls ihr es nicht wisst, mag ja immer noch sein, die sogenannten Podcatcher, das sind Apps übers Handy, wie zum Beispiel, ich habe es schon gesagt, ich nutze Downcast, es gibt aber auch Pocketcast und...
Ja, ich habe halt eigentlich immer nur iTunes benutzt.
You name it, ja. Es gibt auf jeden Fall, einmal googeln reicht, oder einmal so einfach im App Store suchen oder im Play Store bei Android. Mhm. Es gibt Apps, da könnt ihr quasi unsere Podcasts abonnieren und bekommt sie automatisch reingeladen. Nur falls ihr es nicht wisst, ich wollte es mal sagen, weil wie gesagt, ich fand irgendwie 25% unserer Nutzer hören über den Browser. Das ist doch relativ viel. Das habe ich bei meinen anderen Podcasts nicht. Also sind es eher so 3-5%. Deswegen war ich da sehr überrascht. Also falls ihr es nicht wisst, das mal als Hinweis. Und ja, das verteilt sich dann eben auf iTunes und Podcasts und eben die ganzen Catcher. Beobachtet Social Media. Ihr könnt wie immer voten, natürlich wichtig. Ihr könnt unseren Titel aktuell jetzt gerade Status jetzt, wissen wir noch nicht, wie diese Episode hier heißt, weil der...
Wir produzieren ja vor,
genau, das heißt, das Voting läuft noch. Deswegen auch wieder hier, ich verlinke immer schon das Voting quasi für die nächste Episode, ist hier in den Shownotes unten drin. Das heißt, schaut da einfach in die auf den Blog oder in eure App. Und dann geht's ab zum Voting oder sendet uns eben wie gehabt per Social Media gerne eure eigenen Namenskreationen der zwei Filme ein.
Gerade bei dem Film bin ich jetzt mal gespannt. Fairplay und Versus.
Ja, hast du nicht so viele Möglichkeiten, ne? Also.
Kannst du ein bisschen hin und her schieben.
Naja, oder man macht da wirklich hier wie heißt da der Kollege? Ich habe gerade seinen Namen leider vergessen, tut mir leid, auf Twitter. Wir haben doch letztes Mal zu der letzten Folge hatten wir doch einen sehr auch.
Stefan
war es, genau. Also man kann ja auch ein bisschen, man kann ja auch Wörter dazu erfinden.
Kann
also
spielen.
So Lückenfüller. Also man kann ja auch ein The oder And oder sowas halt. Also ihr müsst euch nicht nur auf den Titel beschränken, ihr dürft auch gerne irgendwie Lückenfüllwörter dazwischen.
Wieso habe ich das Gefühl, dass man daraus irgendwie einen vernünftigen Pornotitel rauskriegt? Aus Fairplay und Versus.
Wie gesagt, ich finde Fairplay reicht schon als Pornotitel.
Ja, das stimmt wohl.
Aber nun. Ja, ihr macht das schon jedenfalls, wie immer, interagiert gerne da. Das ist euer Part quasi, den ihr übernehmt. Und wir quatschen dann nur blöd rum, wie jetzt auch wieder. In dem Sinne, das war's, wir sind raus. Grüße an euch und danke fürs Hören.
Yep.
Und wir hören uns dann Episode 5. Das ja. Ist 4.
Ja, deswegen habe ich 5 gesagt.
Ja, du hast vollkommen recht. Das ist recht.
Ja.
Das ist das Ding, wenn man vorproduziert.
Ich glaube, du solltest jetzt schnell auf Pause drücken.
Meinst du?
Ja, bevor es noch schlimmer
wird. Bevor es peinlich wird, ne? Okay, tschüss.
Ciao.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Well, it's Hot Corn Cool Corner, bring along a dimmy down a hot corner, cool corner, bring along a dimmy down a hot corner, cool corner, bring along a dimmy down a farewell, Uncle, we'll see you in the morning, yes, sir.